Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Aktuell geht's wieder um die E-Auto-Förderung in Deutschland. Da gibt es dunkle Wolken von der EU. Könnte die EU-Kommission der Bundesregierung bei den Plänen in die Quere kommen? Tja, die Bundesregierung drückt aufs Tempo und will Nägel mit Köpfen machen, bevor es zu spät ist. Mehr dazu jetzt in der Sendung. Hier die Themen in der Übersicht. E-Auto-Förderung in Gefahr. Akkutausch für Mercedes- und Volvo-Modelle. ID.3 Bestellstopp. Ladepreise. Öffentliches Laden in Deutschland, Kabeldiebe erwischt und R-Königschau. E-Auto-Förderung in Gefahr. Aktuell warten viele potenzielle Käufer von E-Autos auf die Förderrichtlinie zur neuen Kaufprämie. Bereits am 19. Januar hatte ja Bundesumweltminister Carsten Schneider die wesentlichen Eckdaten der kommenden Förderung vorgestellt. Seine Worte waren: Sie können loslegen. Das neue Förderprogramm sollen für Neuzulassungen rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 gelten. Die finale Förderrichtlinie und somit die Möglichkeit zur Antragstellung ist aber laut Ministerium erst für Mai angekündigt. Wer auf die Förderung angewiesen ist und in den letzten Wochen bereits ein E-Auto bestellt hat, tut dies also im Vertrauen auf die Verlässlichkeit der Zusicherung der Bundesregierung. Auf der Seite des Umweltministeriums gibt es eine FAQ-Seite mit vielen wichtigen Detailfragen, aber bis Mai sind es ja noch 2 bis 3 Monate und aktuell ziehen 2 dunkle Wolken über dem Projekt auf. Erstens, die Deutsche Umwelthilfe hält die Ausgestaltung der Förderung für verfassungswidrig und stellt rechtliche Schritte in Aussicht. Die Deutsche Umwelthilfe ist dabei ein ernstzunehmender Faktor und hat in den letzten Jahren immer wieder Erfolge vor Gericht gegen die öffentliche Hand erzielt. Erst im Januar wurde vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Grundsatzurteil zur Einklagbarkeit von Klimaschutzprogrammen erwirkt und die Bundesregierung somit zur Ergänzung bestehender Programme gezwungen. In Bezug auf die neue E-Auto-Förderung gibt es 2 wesentliche Kritikpunkte. Zum einen geht es um die soziale Unausgewogenheit. Dazu heißt es bei der Deutschen Umwelthilfe: Da bei der Antragstellung ausschließlich das Einkommen, nicht aber das Vermögen berücksichtigt wird, können Haushalte, die ausschließlich von ihrem Vermögen leben, pro Fahrzeug 6.000 Euro kassieren. Auch mögliche Umgehungstatbestände werden kritisiert. In den Zulassungspapieren steht dann zwar der Name von Großmutter oder Student, die bis zu 6.000 Euro Porsche-Förderung fließen jedoch völlig legal in die erweiterte Großfamilie. Das wäre natürlich Subventionsbetrug, zumindest dann, wenn Oma oder Student den Porsche nicht auch nutzen. Wesentlich tiefer sitzt aber der Ärger über die weitgehend ungedeckelte Förderung von Plug-in-Hybriden. Einen Kaufpreisdeckel soll es ja nicht geben, soll ja unbürokratisch sein. Außerdem sind die Förderkriterien bei Plug-in-Hybriden, nämlich maximal 60 Gramm CO2 pro Kilometer bzw. 80 Kilometer elektrische Reichweite, durch das Wort oder verbunden. Damit werden auch elektrifizierte Spritschleudern aus dem Luxussegment förderfähig. Insgesamt listet die Deutsche Umwelthilfe auf ihrer Blacklist über 20 verschiedene besonders klimaschädliche Modelle, die meist auf dem Prüfstand schon zwischen 70 und 100 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Spitzenreiter ist ein BMW mit 140 Gramm. Rechtlich problematisch ist dabei die Verwendung der Fördermittel aus dem Klima- und Transformationsfonds. Dazu Jürgen Rech, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Sollte der Bundestag diese absurde Fehlförderung beschließen, werden wir diese im Rahmen unserer Klimaklagen angreifen. Wobei ich ja glaube, dass der Bundestag gar nicht mehr zustimmen muss, sondern das Ministerium die Förderrichtlinie erstellt. Aber so oder so, vorher klagen geht nun mal nicht. Das Klagerisiko erstreckt sich nach meiner Einschätzung somit eigentlich nicht auf E-Autos, sondern nur auf Plug-in-Hybride. Nehmen wir aber mal an, die Deutsche Umwelthilfe klagt und gewinnt. Kippt dann die gesamte Förderrichtlinie oder darf nachgebessert werden? Und was würde eigentlich mit zwischenzeitlichen Bewilligungsbescheiden und Auszahlungen passieren? Die zweite dunkle Wolke kommt aus Brüssel gezogen. Die EU hat offenbar eigene sehr konkrete Vorstellungen zur Ausgestaltung künftiger Kaufprämien für E-Autos, die deutlich von den aktuell vorgestellten Eckdaten der deutschen Kaufprämie abweichen. Denn aktuell sind ja laut vorläufig vorgestellten Eckdaten ausdrücklich und unterstrichen alle E-Autos als förderfähig genannt. Es gibt lediglich einen Verweis, dass man zu einem späteren Zeitpunkt und zugleich mit ausreichender Vorlaufzeit eine Anpassung im Sinne EU-Präferenzregelungen vornehmen könnte. Vor allem bei Kleinwagen aus chinesischer Produktion wie dem Dacia Spring führte zuletzt allein die Vorstellung der neuen Förderung zu einem regelrechten Ausverkauf der Jahresproduktion, zumindest für die Basisvariante. Das Problem? Die EU muss ja bekannterweise dem deutschen Förderprogramm zustimmen. Es droht also Gefahr aus Brüssel und natürlich geht es um die Wertschöpfungskette im Rahmen des sogenannten Industrial Accelerator Act. Das heißt, wo und wie förderfähige E-Autos gebaut werden müssen. Konkret wurde diese Woche ein Entwurf bekannt, konkret Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Beschleunigung der industriellen Kapazitäten und der Dekarbonisierung in strategischen Sektoren. Diese Woche berichtet Franz W. Rother auf Edison unter Mitwirkung von Dennis Hagemann, Überschrift: Kippt Brüssel die deutsche E-Auto-Prämie? Auch mir liegt der brisante Entwurf aus Brüssel vor. EU-weit sollen künftig nur noch Fahrzeuge aus EU-Produktion gefördert werden. Es soll aber nicht ausreichen, die Autos einfach nur in der EU zusammenzuschrauben. Die geplanten Vorgaben reichen tief in die Wertschöpfungskette. So reicht es anfangs noch aus, wenn die Endmontage des Batteriesystems in der EU erfolgt und weitere Schlüsselkomponenten aus der EU stammen. Die Batteriezellen dürfen also zunächst noch importiert sein. In späteren Schritten müssen dann auch die Zellen und relevante Grundstoffe aus EU-Produktion stammen, um ein Produkt förderfähig zu halten. Natürlich stellt sich jetzt die alles entscheidende Frage: Ist dieser Entwurf eine Gefahr für die aktuell geplante deutsche E-Auto-Förderung? Ich denke nein, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, Berlin ist schneller als Brüssel, so zumindest meine Erwartung. Zwar könnte es Brüssel schwerfallen, die deutsche Förderrichtlinie durchzuwinken, die den eigenen Planungen widerspricht, aber wenn Deutschland ruft, fällt es schwer, nein zu sagen. Zweitens, der Entwurf der EU sieht eine 6-monatige Wartezeit vor. Nach meinem Verständnis würde es also auch noch ausreichen, die deutsche Förderung nach Inkrafttreten einer EU-Verordnung abzusegnen. Und drittens, in den FAQs auf der Seite des Umweltministeriums wird ja dieses Spannungsfeld konkret erwähnt und ein Ausblick auf Anpassungen formuliert. Es ist also davon auszugehen, dass man sich vorab schon darauf eingestellt hat. Ich gehe sogar davon aus, dass man sich bewusst für diese, sagen wir mal, unbürokratische, schnelle Förderung für alle E-Autos entschieden hat, um die Hängepartie beim Thema Förderung möglichst schnell zu beenden. Ansonsten hätte man ja noch auf die EU warten müssen, um dann deutlich komplexere Vorgaben umzusetzen und mit intensiven Detailprüfungen eine neue Liste förderfähiger Fahrzeuge erstellen. Und am Ende hätten vielleicht noch die Kunden bei dubiosen Händlern aufpassen müssen, weil es vielleicht nicht förderfähige und förderfähige Ausführungen des gleichen Modells gegeben hätte, je nachdem, welche Platinen oder Chips im Auto verbaut sind. Ganz nebenbei gäbe es übrigens, so wie ich das EU-Dokument verstanden habe, auch in den Folgejahren Bestandsschutz für eine deutsche Förderrichtlinie, inklusive Zuwendungen für chinesische Autos, es sei denn, man ändert die Richtlinie zu einem späteren Zeitpunkt. Die neuen Regelungen sind natürlich auch insgesamt brisant, weil sie nahtlos an das anknüpfen, was zuvor im Zollstreit mit China gelaufen ist. Und eben kam noch eine Zuschauermail zum Thema: Das Umweltministerium drückt bei der Förderrichtlinie tatsächlich aufs Tempo, denn nicht nur die Kunden wollen ja möglichst schnell Klarheit, sondern auch Handel und Industrie. In der Anfrage des Zuschauers an das Bundesumweltministerium ging es eigentlich darum, pro Haushalt eines oder mehrere Fahrzeuge förderfähig sein werden. Diese Frage wurde mit Verweis auf die konkrete Ausgestaltung allerdings noch nicht beantwortet. Das Ministerium schreibt aber: Wir erwarten, dass die Förderrichtlinie voraussichtlich im Laufe des März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Tja, und damit sind die Tage der Ungewissheit hoffentlich nur noch wenige, auch wenn das Antragsportal vermutlich noch nicht zeitgleich geöffnet wird. Sobald das finale Dokument online ist, werden wir hier berichten und ich werde für euch ins Kleingedruckte abtauchen und schauen, ob es vielleicht doch irgendwo noch Fallstricke gibt. Also abonniere gerne den Kanal, wenn du mit dem Gedanken spielst, demnächst ein E-Auto zu kaufen. Oder schon eins bestellt hast. Akkutausch für Mercedes- und Volvo-Modelle. Bereits mehrfach hatten wir hier auf dem Kanal über eine Serie von Rückrufen für ausgewählte Fahrzeuge der Modelle Mercedes EQA und EQB berichtet. Ursprünglich betroffen waren Fahrzeuge mit der großen Batterie von 70,5 Kilowattstunden des Lieferanten Farasis. Weltweit handelt es sich um 33.705 Fahrzeuge, davon 3.119 in Deutschland. In einem ersten Anschreiben wurden Kunden zunächst vertröstet und aufgefordert, betroffene Fahrzeuge bis zur Nachbesserung nicht über 80% aufzuladen. Es wurde terminoffen ein Software-Update in Aussicht gestellt. Das kam dann auch. Über ein zweites Rückrufschreiben wurden Kunden bzw. Fahrzeuge dann in die Werkstatt gerufen. Was dieses Software-Update für Kunden in der Praxis bedeutet, wurde auch gleich mitgeteilt. Jedoch könnte sich die Ladezeit beim Laden mit Gleichstrom verlängern. Außerdem wird der mögliche Energiegehalt der Batterie und hierdurch die mögliche Reichweite verringert. Beim Schnellladen wird von einer Verlängerung um 10 bis 15 Minuten gesprochen. Die Reichweite sinkt gestaffelt programmiert um 5 bis 11%. Viele Kunden befürchteten dramatische Restwertverluste der betroffenen Fahrzeuge und es gab zudem Zweifel an der Sicherheit der Lösung. Zwischenzeitlich wurde auch gegen diese Art der Abhilfe geklagt, wir hatten berichtet. Jetzt geht der Rückruf in die nächste Runde und offenbar sind nun auch noch mehr Fahrzeuge betroffen. Es gibt neue Akkus. Zuerst berichtete der Blog MB Pechen. Dort heißt es spannenderweise, die bisherigen Maßnahmen galten intern dabei ausschließlich als Übergangslösung, nicht als technische Endlösung. Inzwischen ist der Rückruf auch in der Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes gelistet. Weltweit geht es jetzt um 51.729 Fahrzeuge, davon 4.677 in Deutschland. Für die Kunden bringt der Akkutausch hoffentlich ein versöhnliches Ende. Welcher Lieferant beim Austausch zum Einsatz kommt, ist aktuell noch nicht bekannt. Einen ähnlichen Rückruf gibt es jetzt auch beim Volvo EX30. Betroffen sind zwei Varianten mit der großen Batterie, weltweit über 40.000 Fahrzeuge. Rein formal wird auch hier eine Brandgefahr genannt. Vermutlich sind aber nur bestimmte Chargen an Batteriezellen betroffen, denn die Fahrzeuge bekommen innerhalb des Rückrufs jeweils nur einzelne Module getauscht. Noch dazu sind keine Fahrzeuge betroffen, die in Deutschland ausgeliefert wurden. Auch dieses Beispiel zeigt nochmal, Zellproduktion ist kein Selbstläufer, sondern erfordert viel Know-how, eine gute Überwachung der Produktionsabläufe und erfahrenes Personal, also Menschen. ID.3 Bestellstopp. Der VW ID.3 geht in sein sechstes Jahr. Der Start im Jahr 2020 verlief dabei durchaus holprig. Der Innenraum war für die Kunden zu billig und die Software nicht pünktlich fertig und danach lange Zeit mangelhaft. Inzwischen hat VW das Modell mehrfach leicht überarbeitet und zumindest in Deutschland ist das Auto Topseller. 2025 landete der ID.3 auf Platz 2 in Deutschland, nur geschlagen vom großen Bruder ID.7. Wer jedoch diese Woche in den Konfigurator klickt, wurde von folgendem Hinweis begrüßt. Der ID.3 kann nicht mehr mit einer individuellen Ausstattung bestellt werden, jedoch stehen für Sie fertige, bereits produzierte Fahrzeuge zur Verfügung. Sprechen Sie einfach Ihren Volkswagen-Partner an. In Händlermitteilungen an Kunden heißt es, dass die Produktionskapazitäten erschöpft seien und das Modell ausverkauft ist. Ein Nachfolger soll in wenigen Wochen bestellbar sein. Mitte April soll es dann für den ID.3 in die nächste Runde gehen. Experten erwarten die Einführung des neuen VW-Innenraums sowie einen moderneren äußeren Auftritt. Was technisch zu erwarten sein könnte, dazu gab es im Januar bereits Hinweise in einer Pressemitteilung von Ford. Die Modelle Capri und Explorer laufen ja auf der VW-MEB-Plattform. Bei Ford heißt es, die bei preissensiblen Kunden besonders beliebten Einstiegsversionen mit Standardreichweite profitieren von einer neuen Batterietechnologie und überarbeiteten Elektromotoren. Gemeint ist natürlich ein LFP-Akku mit 58 Kilowattstunden Kapazität. Außerdem ist dort von einer optimierten Zellchemie und einem modifizierten Antriebsstrang die Rede. Der Heckantrieb leistet 140 kW. Für die Basisvariante des Capri heißt das dann maximal 464 km Normreichweite. Die maximale Ladeleistung der LFP-Akkus liegt zwar nur bei 110 kW, aber die Ladezeit für 10% auf 80% mit 28 Minuten fast auf Niveau der aktuellen Topmodelle auf der Plattform. Wenn das so oder so ähnlich auch beim ID.3 kommt und der Preis weiterhin unter 30.000 Euro startet, könnte das ein gelungener Rundumschlag werden. Ladepreise. Bei den Preisen für öffentliches Laden gab es mal wieder etwas Bewegung. Um einige Cent nach unten ging es für die Ionity-Stationen in Deutschland. Der Preis für vertragslose Bezahlung an der Station ging um 6 Cent nach unten von 75 auf 69 Cent. Bei Nutzung der Ionity-App liegt der Preis bei 66 Cent. Ganz nebenbei wurde somit auch die Preisdifferenz zwischen den beiden Preisen abgeschmolzen und liegt jetzt nur noch bei 3 Cent. Gut denkbar, dass hier rechtliche Bedenken einer der Gründe waren, die Lücke hier weiter zu schließen. Die Abo-Angebote blieben in der aktuellen Preisrunde unverändert. In Deutschland starten die Kilowattstundenpreise hier weiter bei 39 Cent. Außerdem vermeldete Ionity vor wenigen Tagen die Inbetriebnahme neuer Ladesysteme an zwei Standorten in Frankreich. Zum Einsatz kommen neue Systeme des Marktführers Alpitronic. Die 1000 kW Leistung der zentralen Einheit werden dabei bedarfsgerecht auf 6 angeschlossene Ladepunkte verteilt. gestellt. Die maximale Ladeleistung für den Einzelanschluss liegt aktuell bei 600 kW. IONITY hat damit auch nebenbei die Marke von 6000 installierten Ladepunkten im eigenen Netz geknackt. Und ganz zufällig habe ich an anderer Stelle noch eine Preiserhöhung mitbekommen. Ich war nachts unterwegs und musste wegen Müdigkeit einen ungeplanten Stopp an einem Autobahnparkplatz einlegen und landete in einem Ladepark von Autostrom Plus aus dem Deutschlandnetz. Allein von diesem Betreiber sind inzwischen ca. 30 Standorte an Autobahnparkplätzen in Betrieb. Ca. nochmal genauso viele befinden sich aktuell im Bau. Der Blick aufs Display der Station hat mich allerdings dann doch davon abgehalten, meine Pause mit einem Ladestopp zu verbinden. Der aktuelle Preis liegt bei 69 Cent pro Kilowattstunde. Gestartet war man allerdings mit einem Ad-hoc-Preis von 59 Cent. Öffentliches Laden in Deutschland. Selten hat ein Dokument so tiefe Einblicke in den Markt für öffentliches Laden gewährt wie der ELWA Lademarkt-Report. Diese Woche erschien die neue Ausgabe und Analysen zum zweiten Halbjahr 2025. Für Fans und Insider ein echtes Feuerwerk an Zahlen und Grafiken. In der Einleitung heißt es mit Blick auf den steigenden Fahrzeugbestand: Erstmals geht dieses Wachstum auch mit einem messbaren Anstieg der Auslastung einher und das trotz des weiteren Ausbaus der Ladeinfrastruktur. Insgesamt wurden im zweiten Halbjahr knapp 36 Millionen öffentliche Ladevorgänge ausgewertet. Geladen wurden dabei 909 Gigawattstunden, im Schnitt also ca. 25 Kilowattstunden auf den einzelnen Ladevorgang. Grob geschätzt könnte man somit einen Gesamtumsatz von jährlich ca. 1 Milliarde Euro für öffentliches Laden in Deutschland ableiten. Ein einzelner HPC-Ladepunkt verzeichnet monatlich durchschnittlich 92 Ladevorgänge, also ca. 3 pro Tag. Aufs Gesamtjahr gesehen stieg die zeitliche Auslastung an Schnellladestationen von 7,1 auf 9,44%. Die Anzahl der Ladevorgänge in der Verteilung zwischen Normalladen und Schnellladen ist dabei relativ ausgeglichen, wobei beim Schnellladen pro Ladevorgang mehr Energie abgenommen oder verkauft wird. Spannend ist auch eine sehr ungleiche Verteilung des Aufkommens in den einzelnen Bundesländern, wobei hier natürlich auch die Reiseaktivitäten von ausländischen Transitkunden mit in die Statistik eingehen. Die Wettbewerbssituation ist dabei je nach Ladeart und Region sehr unterschiedlich. Im HPC-Segment ist NBW in 14 von 16 Bundesländern führend, nur in Hamburg und Thüringen dominieren lokale Anbieter. Gemessen an den Ladevorgängen liegt der Marktanteil von NBW im HPC-Bereich bei 30,66%, dahinter Aral und IONITY fast gleich auf mit je ca. 11%, dicht gefolgt von EWEGO. An dieser Stelle noch ein Hinweis für den gesamten Report, Zitat: Der Schnellladestationsbetreiber Tesla findet in diesem Report aufgrund mangelnder oder erschwerter Datenverfügbarkeit keine Betrachtung. Im AC-Bereich liegt mit Vylance ein sogenannter Aggregator auf Platz 1, also ein Dienstleister, der in seinem Angebot viele kleine Anbieter bündelt. Die Marktanteile der Top-Anbieter sind aber hier deutlich geringer, das heißt, das Angebot ist im AC-Bereich deutlich breiter aufgestellt als beim Schnellladen. Besonders spannend für mich ist der sogenannte Effizienzscore, also indirekt die Auslastung im Wettbewerbsvergleich. Ein Score von 1, wie bei E.ON, steht für eine durchschnittliche Auslastung. Das heißt, die Anzahl der Ladevorgänge entspricht dem Marktanteil an Ladepunkten. An der Spitze liegen hier IONITY und Aldi Süd, die es fast auf das 2,5-fache bringen. Ebenfalls überdurchschnittlich sind Fastnet, NBW, EWEGO und Aral Pulse. Shell Recharge und die Pfalzwerke haben aktuell beim Thema Auslastung noch Luft nach oben. Ein Blick auf die Top 5 Einzelstandorte nach Auslastung zeigt: 5-mal IONITY mit Quoten von 35-44%. Diese Zahlen beziehen sich wohlgemerkt aufs komplette Halbjahr rund um die Uhr. In den Ferienmonaten gibt es hier sicher Werte oberhalb der 50%-Marke und damit auch viele Kunden, die wegen Stau tagsüber nicht laden. Insofern würden hier mehr Ladepunkte die Wirtschaftlichkeit der Standorte sicher noch weiter erhöhen. Aber wie gesagt, das waren nur die Top 5 von Deutschland, der Durchschnitt liegt unter 10%. Der Bericht liefert auch Wettbewerbsanalysen auf Länderebene. Beispiel Niedersachsen: bei HPC, NBW vor EWE, im AC-Bereich dominieren Enercity und Volkswagen. Der Einzelstandort mit der deutschlandweit meisten Energieabgabe, nämlich 2,1 Gigawattstunden im Halbjahr, liegt übrigens bei VW in Wolfsburg. Schauen wir noch kurz auf einige Nachbarn. In den Niederlanden dominiert Fastnet das HPC-Laden mit fast 62% Marktanteil. In Österreich ist der Markt deutlich ausgewogener. Allerdings gibt es hier im AC-Bereich mit 33% für Wien Energie einen klaren Spitzenreiter. Das komplette Dokument kann bei Elva kostenlos zum Download angefordert werden. Den Link findet ihr unter dem Video in der Infobox. Kabeldiebe erwischt. Vor einigen Wochen gab es hier auf dem Kanal meine große Recherche zum Thema Kabeldiebstahl an öffentlichen Schnellladestationen. Das Video hat inzwischen über 190.000 Aufrufe. Das Problem beschäftigt die Branche massiv, nicht nur in Deutschland. In den letzten Monaten ist dabei in Deutschland ein leichter Rückgang der Taten zu verzeichnen. Viele Betreiber zeigen sich zunehmend wehrhaft. Von Entwarnung kann aber noch keine Rede sein. Auch hier in Leipzig gab es vereinzelt weitere Taten. Punktuell kann es dabei durchaus zu Engpässen in der Versorgung kommen, so auch kürzlich in der 20.000 Einwohnerstadt Bonna südlich von Leipzig. Ein Zuschauer schrieb mir, dass im Stadtgebiet nur noch einer von eigentlich 12 CCS-Ladeanschlüssen verfügbar war. Noch ein Stück weiter, nämlich aus Chemnitz, gab es dazu auch eine aktuelle Pressemitteilung der Polizei. Die Schilderungen und Umstände decken sich dabei mit dem Täterprofil, das ich auch in meiner Reportage geschildert hatte. Insgesamt konnte die Polizei in Chemnitz 7 Tatverdächtige ermitteln und ihnen 21 Taten nachweisen. Dabei handelt es sich um 6 Männer und eine Frau zwischen 25 und 41 Jahren, alles Deutsche. Die Polizei teilte weiter mit. Die mutmaßlichen Diebe gingen dabei zum Teil gemeinschaftlich unter wechselnder Beteiligung und teilweise auch allein vor. Eine politische Motivation der Tatverdächtigen kann ausgeschlossen werden. Vielmehr nutzen diese das Diebesgut zum Weiterverkauf, um beispielsweise ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Der Schaden wird auf 200.000 Euro beziffert. Erlkönigschau. Nancy und Jonas senden Grüße und Bilder aus Arvidsjaur in Schweden, einem der Hotspots für winterliche Fahrzeugtests. Die beiden Jaguar-Fahrzeuge waren voll foliert und hatten umfangreiche Aufbauten auf dem Dach. Aktuell auf Testfahrten unterwegs in Deutschland ist auch Xiaomi mit mehreren SU7, auch mit diversen Anbauteilen. Daniel sendet ein Foto aus Garching. Außerdem hat Steffen einen bei IONITY in Döbeln an der A14 gesichtet. Auch im Norden Leipzigs konnte Christoph am Tesla Supercharger mehrere Fotos des Testwagens machen. Soweit für heute. Ich war ja 2 Wochen im Urlaub und habe zumindest ein Urlaubsfoto für euch. Es handelt sich um ein elektrisches Kleinfahrzeug mit Solardach für Fahrer und 4 Mitfahrer. Wenn ihr eine Idee habt, in welchem Land dieses Foto aufgenommen wurde, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Für heute sage ich danke fürs Einschalten und tschüss, bis zum nächsten Video.